Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Wir sind heute in München unterwegs, und zwar gleich in der luxuriösen Maximilianstraße. Wir sind hier in einem ungewöhnlichen Büro, denn ein Büro, was einem Philosophen gehört, ein großes, ebenfalls sehr schönes, luxuriöses Büro. Und man denkt überhaupt nicht, dass hier ein Philosoph arbeitet. Wir sind bei Dr. Georg von Wallwitz und in seiner Vermögensverwaltung Eib und Wallwitz. Erstmal herzlich willkommen und hallo, Herr von Wallwitz.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid.
Und auch an dich natürlich ein herzliches Hallo, Albert.
Hallo, Jan.
Ich hoffe, du bist auch gut drauf und hast deinen sehr leckeren Cappuccino genossen.
Yes.
Sehr gut. Ja, also ich möchte Sie mal einführen und warum wir jetzt bei einem Vermögensverwalter heute sind. Wir möchten über das Thema Odysseus und die Odyssee mit Ihnen sprechen, Herr Wallwitz. Und ein paar einführende Worte, die Ihren Hintergrund erläutern. Ich finde es wirklich abgefahren, dass jemand, der 18 Semester Philosophie studiert hat, Philosophie und Mathematik, also offensichtlich ein großes Erkenntnisinteresse hatte. Sie haben in Tübingen, in Berlin, in Freiburg, in Exeter, in Princeton studiert, haben promoviert auch in Philosophie. Also es wirkte alles entweder nach einer akademischen Karriere oder aber nach einer großen Taxifahrerkarriere. Also insofern hätten Sie genauso gut vielleicht auch hier vor dem Vier-Jahreszeiten-Hotel mit Ihrem Taxi stehen können, wenn es schlecht gelaufen wäre. Aber nein, Sie sind in die Finanzbranche abgebogen und arbeiten heute eben seit 2004 als selbstständiger und sehr offensichtlich sehr erfolgreicher Vermögensverwalter. Also ein ungewöhnlicher Lebenslauf für einen Philosophen. Ordne ich das richtig ein?
Ja, es gibt nicht sehr viele Philosophen, die in der Branche landen, was schade ist. Und vielleicht kann man ehrenrettend für die Branche auch sagen, dass es durchaus so ein paar Gegenbeispiele gibt von Leuten, die sehr erfolgreich waren und sind und Philosophie-Hintergrund haben. Mein Blick hier im Büro geht auf ein Buch von George Soros, der bei Karl Popper studiert hat, der dann versucht hat, seine Promotion zu schreiben und nach 4 Jahren das abgebrochen hat in Philosophie und dann eben Händler geworden ist und seine Open Society Foundation als sozusagen das philosophische Gegenstück seiner Tätigkeit an den Finanzmärkten sieht. Er sagt immer, das ist 2 Seiten einer Medaille, das Geld, was er an den Finanzmärkten verdient, geht eben in seine philanthropischen Interessen. Noch ein Beispiel, was länger zurückliegt, ist zum Beispiel auch Voltaire. Voltaire hat sich im Wesentlichen durch finanzielle Spekulationen finanziert. Und ein Beispiel, was mir relativ nah liegt, ist John Maynard Keynes, der nie einen Abschluss in Ökonomie gemacht hat. Also der bedeutendste Ökonom des 20. Jahrhunderts hat keinen Abschluss. Aber der hat Philosophie und Mathematik studiert und hat einen guten Teil seiner Zeit mit der Beschäftigung an den Finanzmärkten zugebracht. Er hat also für das King's College in Cambridge, wo er ansässig war, hat er die Stiftungsgelder verwaltet. Er hat auch für Versicherungen Gelder verwaltet. Und damit hat er seinen Lebensunterhalt, aber auch den seines Colleges finanziert. Und das war ihm auch nicht peinlich. Er sagte eben, diese spekulative Tätigkeit an den Finanzmärkten, die ja irgendwo das Nervensystem der Wirtschaft sind und damit natürlich in die Wirklichkeit hinein wirken oder von der Wirklichkeit geprägt sind wie nichts anderes. Und die Tätigkeit an den Finanzmärkten so ist eigentlich die einzige praktische Tätigkeit, die für einen spekulativen Geist überhaupt in Frage kommt.
Mhm. Mir fällt auch noch ein anderes Beispiel ein. Charlie Munger, der Kompagnon von Warren Buffett, der ist ja auch ein Vertreter für die praktische Philosophie, deren Fan ich ja bin. Ganz viel Lebenspraxis, die er da an seinen einmal im Jahr stattfindenden Investorenveranstaltungen weitergibt. Ein Satz, der mir einfällt, ist: Die folgende Lehre ist eine essentielle von jedem von uns, die Fähigkeit, Kritik konstruktiv aufzunehmen und aus ihr zu lernen. Das wäre eben aus seiner Sicht das Entscheidende, nicht nur eben an den Finanzmärkten, sondern im Leben.
Ja, Munger und Buffett sind natürlich herrliche Leute, die eben sehr über den Tellerrand hinausgeschaut haben. Charlie Munger hat Jura studiert und irgendeine Form von Mathematik. Jedenfalls hat er dann Wettervorhersagen, glaube ich, gemacht. Und das aufgrund mathematischer Modelle, wurde dann Anwalt und hat dann festgestellt, dass er eben mit Aktien irgendwie doch besser verdient als das bisschen, was man als Anwalt so auf die Seite schaffen kann. Aber er hat eben, oder die haben eben immer auch dieses Geldverdienen an der Börse immer eben im Kontext einer eines größeren Sinns gesehen. Und ich meine, Keynes hat das auch mal schön auf den Punkt gebracht, wie Keynes überhaupt immer alles schön auf den Punkt bringt, dass eben Geld verdienen um seiner selbst willen, also nur um den Haufen immer größer zu machen, das ist eben im Grunde nah an der Geisteskrankheit. Man kann viel Geld verdienen, aber eben dann ist es halt für die Stiftung im College oder es ist, wie Charlie Munger da aktiv war, eben der hat Studentenwohnheime gebaut und es muss immer irgendwie einen Sinn haben, es kann nicht der Sinn sein, eben
einfach noch mehr zu aufzubauen.
Einfach noch eine Null mehr auf dem Konto zu haben, das, ja.
Mhm. Ja, wir sind ja heute bei Ihnen, um mit Ihnen über Odysseus zu sprechen und seine Odyssee. Wir sind draufgekommen, dass Sie da ein spannender Gesprächspartner sein könnten, weil Sie ein Buch darüber geschrieben haben. Wir sind also ein bisschen über Ihren Titel gestolpert, der heißt eben Odysseus und die Wiesel. Da geht es aber auch um Odysseus im Sinn als Beispiel für Lebensweisheit. Aber Sie haben das halt alles bezogen auch auf die Finanzmärkte und wie Odysseus als moderner Held jetzt oder als moderner Mensch an den Finanzmärkten agieren würde. Besonders haben wir uns überzeugen lassen von der Süddeutschen Zeitung, die über Sie geschrieben hat, Sie wären ein Vermögensverwalter mit Witz und philosophischer Gelassenheit. Und da haben wir eben gedacht, das hören wir uns mal an und speziell würden wir halt gerne mit Ihnen diskutieren, wo sehen Sie denn oder beziehungsweise offensichtlich haben Sie sich ja intensiv beschäftigt mit Homer, mit Odysseus und der Odyssee. Wo sehen Sie denn die Bezüge, die man, was kann man denn lernen? Was sind so typische Beispiele aus dieser Irrfahrt des Odysseus, die Sie auf Ihr Leben mit Ihrer Familie, gar nicht nur beruflich, wo Ihnen Odysseus hilft mit seiner Lebensweisheit?
Ja, das ist jetzt natürlich ein weites Feld. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit der Odyssee unterm Arm sozusagen am Schreibtisch sitze und mir überlege, welche Aktie ich jetzt kaufe. Das ist es eher nicht. Es ist eher so eben diese Geisteshaltung, die eben bei Homer oder anhand von Odysseus eben erstmals beschrieben wird. Das haben Horkheimer und Adorno irgendwie auf den Punkt gebracht in der Dialektik der Aufklärung. Da wird er eben dann auch beschrieben als der erste moderne Mensch, der eben ja loszieht und sich aus den familiären Bezügen löst und der sogar seinen Namen verleugnet, als er vor dem riesen Polyphem steht, was eben natürlich ein normaler griechischer König natürlich nie gemacht hätte, aber dem war im Grunde alles scheißegal, Hauptsache er kommt irgendwie weiter. Und dieses pragmatische Umgehen auch mit wirklich schwierigen Situationen, nicht? Wenn man einem einäugigen Zyklopen gegenübersteht, der einen fressen will, das ist sozusagen eine Situation, aus der man auch erstmal rauskommen möchte. Und da eben gute Ideen zu haben, findig zu sein und eben nicht sozusagen in die alte Heldengeste zu verfallen, und dass man sagt, so, ich will jetzt kämpfen, nicht? Das ist ja nicht Odysseus. Odysseus ist eben jemand, der eben schaut, dass er eine Lösung findet und dass er eben wieder nach Hause kommt. Er will ja eigentlich nur nach Hause. Also sein Ziel ist ja eigentlich eher überschaubar, muss man sagen. Und das ist eben so diese Haltung, wie gehe ich pragmatisch mit einer Situation um? Und wie gehe ich eben auch mit den Niederlagen um, von denen die Odyssee ja voll ist. Nicht? Das ist ja eine Niederlage an der anderen und er verliert seine Gefährten. Und es ist ja eigentlich schrecklich, was er da andauernd erlebt. Aber er lässt sich eben nicht kleinkriegen und schaut eben, dass er weiterkommt. Und das ist eben eine sehr moderne Haltung, wenn man so will. Und in der Antike ist die Figur des Odysseus ja durchaus sehr kritisiert worden von konservativen Autoren, die eben ihm genau das vorgeworfen haben. Naja, der ist ja nicht, das ist ja kein Held, wie wir ihn uns eben vor Troja eigentlich vorgestellt haben, der eben immer kämpfen will und der sozusagen von seinem Ethos geleitet ist. Und dieses pragmatische Vorgehen ist ihm durchaus vorgeworfen worden. Und insofern ist dieser Odysseus einfach eine schillernde Figur und die eben unglaublich inspirierend sein kann für jemanden, der in der Praxis steht.
Also ich habe ihn auch so verstanden als ein Held, der eben nicht mehr schicksalsergeben unterwegs ist, sondern der sein Glück in die eigene Hand nimmt, sich lossagt auch von den Entscheidungen der Götter, sondern erstmal schaut, ob er es nicht listig und schlau lösen kann. Ne? Genau. Und plus aber auch, so interpretiere ich es jetzt bezogen auch auf mein Leben, der die Irrfahrten auch so ein bisschen positiv nimmt. Also das, was er da erlebt, auch an Gastfreundschaft, die er erlebt, aber eben auch an Erlebnissen, die er da aufsammelt, die er für sich positiv umsetzt, das ist auch ein Weg, mit dem Leben umzugehen, glaube ich. Ne?
Genau, also da gibt es ein schönes Wort im Englischen, Serendipity, man kann es leider nicht übersetzen, aber das ist so diese Haltung, dass man eben die Gelegenheiten, die sich am Wegesrand so bieten, einfach ergreift. Auch wenn man es gar nicht gesucht hat, also das sind so schöne Beispiele, ist eben die Entdeckung des Penicillin oder des Nylons oder des LSD. Das sind alles Dinge, die wurden nicht gesucht, aber eben von jemandem irgendwie gefunden, der eigentlich in eine ganz andere Richtung unterwegs war. Aber hatte jemand einfach den offenen Geist zu sehen, okay, das habe ich jetzt, war jetzt nicht das, was ich gesucht habe, ich finde es aber trotzdem interessant. Und das ist eben etwas, was man bei dem Odysseus eben auch sehr stark hat, der sagt, okay, hier bin ich jetzt auf der Insel der Kalypso, es war nicht mein Plan, aber es ist irgendwie trotzdem schön hier. Und
sie schaut gut aus.
Sie schaut gut aus und jetzt machen wir das Beste draus.
Albert, auch du definierst ja Odysseus als einen deiner großen Helden, der dich auch durchaus in Richtung Philosophie dirigiert hat, neben Sokrates, glaube ich. Was macht er für dich aus? Warum ist er für dich so wichtig?
Ja, für mich war er genauso wie Sokrates leitend auf dem Weg zur Philosophie oder zur Weisheitslehre, weil für mich ist er das erste gezeichnete und detailliert beschriebene Ideal eines weisen Menschen. Das hat Homer geschrieben. Es taucht auch mehrmals diese Bezeichnung auf im Text selbst, dass er der Weiseste unter den Menschen ist oder an Weisheit gleich den Göttern. Seine Schutzgöttin war Pallas Athene, die Göttin der Weisheit. Und mich hat das fasziniert und ähnlich wie Sokrates begleiten mich diese beiden bis zum heutigen Tag eigentlich auf dem Weg zur Philosophie. Und ja, da gibt es eine Menge Stellen. Also einige Eigenschaften hat Herr Wallwitz ja schon beschrieben. Also sein Beiname ist beispielsweise der große Dulder. Das Dulden, dass man das, was man nicht ändern kann, akzeptieren muss, annehmen muss, dulden muss, das ist beispielsweise eine Eigenschaft, das war sein Beiname, der große Dulder. Und tatsächlich ist Leben auch zum großen Teil oder zu einem Teil jedenfalls Leiden, da kommt kein Mensch dran vorbei. Und die große Kunst ist, dieses Leiden gut tragen zu können. Das andere, ich sah in Odysseus immer die Parabel für die Selbstfindung, der Weg zu sich selbst, der führt durch Irrfahrten, durch Irrwege 20 Jahre lang. Und aber wenn man zuversichtlich ist, wenn man immer sucht, wenn man sich nicht von den Verführungen der Welt abhalten lässt, Kalypso, die Stadt der Phäaken, das steht für ein Leben in Luxus, die Sirenen, die einem da alles Mögliche versprechen, Kalypso, die ihm sogar die Unsterblichkeit anbietet und er sagt, nein, ich möchte zurück zur Heimat, zur Wurzel, zur Familie, zur Geborgenheit, zu meiner Frau, zu meinem Sohn. Rückkehr, das, so habe ich das verstanden, zu sich selbst. Das Finden des Sich-Selbst-Findens. Und ich finde es sehr klug von Homer, dass das lange dauert. Es ist nicht einfach und es auch mit Irrwegen verbunden ist, mit der Neugier, die Odysseus immer treibt, mit wer kein Irrweg geht, der findet nicht den rechten Weg. Also, weil der Irrweg auch Überblick gibt über die Landschaft und da findet man den rechten Weg. Also, das wunderbar, viele Stellen lassen sich da anführen aus der Odyssee, die zeigen, was Weisheit bedeutet. Das kann man auch eins zu eins in die heutige Zeit übersetzen und mit sich nehmen. Das sind Eigenschaften, die universal sind und unvergänglich sind. Und wenn man davon lernt, denke ich, kommt man auch heutzutage noch. Denn irgendwie ist jedes Leben eine Irrfahrt. Vieles passiert so, wie man es nicht plant. Und es heißt dann da in diesem Moment, weise damit umgehen. Sokrates sagt das einmal. Wenn die Würfel gefallen sind, geht es nicht darum zu beklagen, dass sie nicht die Zahlen gebracht haben, die da auf dem Tisch liegen, sondern es geht darum, ja, was mache ich jetzt mit dem, was auf dem Tisch liegt? Und das klang vorhin schon an, das konnte Odysseus auch sehr gut, auch eine wichtige Eigenschaft.
Ein anderes Thema, Sie haben gerade die Sirenen angesprochen, Herr Wallwitz, diese Versuchung, der er am laufenden Band begegnet, speziell bei den Sirenen, und die er aber bewusst ausgewichen ist. Ich stelle mir so ein Leben als erfolgreicher Vermögensverwalter und hier in der Maximilianstraße auch so vor, dass da jede Menge Versuchungen sind, in diesen tollen Restaurants, die es hier gibt, Geschäften, sich da zu verlieren. Und gleichzeitig jemand, der eben so, der mir doch sehr philosophisch vorkommt oder auch noch philosophischen Hintergrund hat. Wie gehen Sie mit solchen Versuchungen um? Wie das eben ist für Sie, dieses Thema Geld und Reichtum oder Besitz, ist das ein notwendiges Übel oder ist das auch Mittel zum Zweck?
Das muss am Ende jeder für sich entscheiden, wofür das Geld da ist. Geld ist eine sehr emotionale Sache, muss man sagen. Das bedeutet für verschiedene Leute ganz unterschiedliche Dinge. Für manche ist es eben Sicherheit, für manche ist es eben Freiheit. Steht bei Dostojewski eben im Totenhaus, dass eben Geld geprägte Freiheit ist. Ja, es ermöglicht einem natürlich vieles. Und so ist eben Geld und Besitz für verschiedene Leute ist es sehr unterschiedlich. Oder wenn jemand eben einen alten Besitz geerbt hat, dann ist das natürlich Teil der Familiengeschichte und Teil auch der eigenen Tradition und der eigenen Existenz. Das Buch, was da eigentlich am schönsten ist, ist der Leopard von Tomasi di Lampedusa, wo er eben beschreibt, eben diese Häuser der sizilianischen Aristokratie, die eben eingehen in die Existenz der Menschen. Ne? Aber ich schweife ab. Für mich ist natürlich habe ich ganz gut Geld verdient. Ich persönlich habe jetzt da keine dramatische Verwendung dafür. Also ich habe weder ein großes Auto noch ein Segelboot. Ich spiele auch kein Golf. Ich kaufe mir dafür ab und zu ein Buch und gut ist es.
Also in gewisser Weise haben Sie da das Wachs im Ohr oder haben sich an irgendeinen Mast gebunden, um eben nicht so der Gier oder den Versuchungen des Luxus zu erliegen?
Jan, ich muss eingrätschen. Das Wachs im Ohr hatten seine Gefährten.
Ich weiß, ja, ja.
Und das Odysseus hat sich ganz bewusst neugierig, er möchte das hören, die Verführung, und versuchen, ob er nicht stark genug ist, dem Stand zu halten. Aber er war weise und wusste im Vorhinein schon, das kann über meine Kräfte gehen, deshalb ließ er sich anbinden.
Und es ging auch über seine Kräfte.
Ja, richtig. Ja, und befahl seinen Untergebenen, wenn er schreit, lasst mich los, bindet mich dann nur umso fester. Also er wusste sehr gut, wie menschlichen Begierden übermächtig werden können, einen verführen können, ins Unheil bringen können.
Also das ist die Art, damit umzugehen dann, also sich nicht abzuwenden davon, sondern sich dem auszusetzen, aber sich auch nicht zu sehr beeinflussen zu lassen?
Ja, also es ist jetzt auch nichts gegen ein bisschen Luxus zu sagen. Das ist auch völlig okay, wenn sich jemand eben dann ein Haus mit Schwimmbad kauft. Ich bin da halt nicht der Typ dafür. Das ist halt so eine Typfrage. Und da muss eben jeder so gewiss seinen Weg finden. Aber wenn man so will, bin ich da eher auf der Charlie Munger und Warren Buffett Schiene, die eben das auch nicht für eigene Zwecke oder sowas ausgegeben haben, sondern sich ab und zu mal was gegönnt haben, aber im Prinzip keinen Sinn darin sehen, jetzt irgendwie ja, anzuhäufen. Geltungskonsum oder so und immer noch eine dickere Uhr. Also das ist aber eine Typfrage, wie gesagt.
Ja. Ein anderes großes Motiv ist ja das Scheitern oder der Umgang mit Scheitern und Fehlern. Odysseus gelingt ja auch bei Weitem nicht alles auf Anhieb. Er schätzt Situationen falsch ein, geht nicht immer optimal damit um, verliert, wie Sie schon gesagt haben, eine Menge Gefährten und kommt alleine zurück. Ist das der Umgang mit Scheitern, was ja in jedem Leben vorkommt? Haben Sie da die ein oder andere Lehre für sich abgeleitet aus der Odyssee?
Naja, das Scheitern ist etwas, was man in meinem Beruf natürlich andauernd unter die Nase gerieben bekommt. Man schätzt Dinge falsch ein, man schätzt die Inflation falsch ein oder die Zinsen oder die Entwicklung von irgendwelchen Unternehmen schätzt man falsch ein oder Ländern, oder man glaubt nicht, dass Russland die Ukraine überfällt und all diese Fehleinschätzungen, die bekommt man ja sehr schnell unter die Nase gerieben, weil es natürlich am nächsten Tag sich in den Kursen spiegelt. Und wer halt zu häufig daneben liegt, ist dann auch draußen in dem Geschäft. Weil dann sagen die Kunden, naja, du Flasche, kapierst es immer als Letzter und verlierst unser Geld. Und deswegen ist das natürlich schon ein sehr schnelles Feedback, was man bekommt, ob man die Welt richtig gelesen oder richtig eingeschätzt hat. Und das gelingt dann nicht immer. Und der Witz ist eben dann tatsächlich, dass man aus diesen Fehleinschätzungen, die man andauernd trifft, eben auch seine Konsequenzen zieht und dann eben auch nicht drauf beharrt. Nee, ich habe aber doch recht. Was eben in anderen Kontexten geht, aber an der Börse geht das nicht. Weil wenn man eben immer darauf beharrt, ich habe recht und die Welt da draußen hat Unrecht, das geht nicht gut. Und was man eben lernt, ist eben, wenn man eben Dinge falsch eingeschätzt hat, dann eben schnell umzusteuern. Und das ist etwas, was Odysseus ja auch immer wieder macht. Er stellt fest, Mensch, hier, das war jetzt keine gute Idee und eben, wie komme ich hier raus? Und von daher ist eben dieses Umgehen mit Scheitern, also einmal es sich einzugestehen, dass man sagt, okay, ich liege hier falsch, und dann sich zu überlegen, was mache ich da jetzt draus? Welche Lehren und Konsequenzen ziehe ich draus? Das ist sozusagen der Odysseus-Move, der auch an den Finanzmärkten ganz essentiell ist.
Und ja eben auch die makroökonomische Lage als Schicksal zu begreifen, das, was man dann vielleicht nicht beeinflussen kann. Eben wie Sie sagen, auch die Notenbank kann nicht bis ins Letzte die Inflation beeinflussen. Man muss damit umgehen, man muss seine Strategie darauf anpassen.
Ne? Ja, man kann sich halt nicht wünschen, wie man es gerne hätte, sondern muss eben dann auch das dann akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Was ich vom Brexit, dann verkauft man halt seine britischen Papiere, weil das geht dann halt den Bach hinunter. Und diese Dinge muss man dann eben einfach akzeptieren. Und das ist eben kein Wunschkonzert da draußen.
Albert, du bist ja hast ja dein letztes Buch zum Thema Liebe geschrieben. Und ich habe auch bei Odysseus das Thema der Liebe als ein wichtiges Motiv wahrgenommen. Seine Liebe zu seiner Frau Penelope, zu seinem Sohn Telemach, zu seiner Heimat Ithaka. Siehst du das so, dass das für ihn einer der stärksten Antreiber ist?
Ja, unbedingt. Ich sagte ja, ich verstehe die Odyssee als zu sich selbst kommen, in seine Mitte kommen, Rückkehr zum Ursprung. Und so habe ich auch in meinem Buch die Liebe beschrieben. Wir kommen aus dem Mutterleib, aus einer Verbundenheit mit einem anderen Menschen, aus einem Zustand des Getragenwerdens, der Wärme, des Mitseins. Und Liebe ist nur diese Sehnsucht, die sich dann nach der Geburt fortsetzt. Wir wollen da wieder hin, wie in ein Paradies. Wir wollen zurück zu unserem Ursprung. Und so hat auch der erste Mythograph die ganze Odyssee verstanden. Ja, wir wollen wieder in Übereinstimmung mit der kosmischen Harmonie kommen. Das ist zu verstehen, wenn Odysseus zurück will, wo er herkommt, in den Ursprung, in die Wärme, in den Mitsein mit seinen Familienangehörigen. Es geht gar nicht um so eine erotische Liebe, sondern die Sehnsucht ist, an seine Wurzel wiederzukommen, in sich hineinzukommen. Wo komme ich her? Lao Tzu hat das mal so schön gesagt, alles kehrt zurück zur Wurzel. Rückkehr zur Wurzel ist Stille, Stille ist Wendung zum Schicksal. Also irgendwie sehnen wir uns alle wieder zurück in den Mutterleib, in einen Zustand, wo wir diese ähnlichen Gefühle wieder haben. Und diese Geborgenheit findet er nur in seiner Heimat. Nostalgie, das ist schmerzhafte Sehnsucht zurück zur Heimkehr.
Aber das ist ja die eine Seite. Die andere Seite, so wie ich es verstehe, ist dieses, die Odyssee auch zu genießen. Dieses Go with the Flow. Man ist da unterwegs, links und rechts am Wegesrand spannende Gelegenheiten.
Da möchte ich dir widersprechen. Also so verstehe ich die Odyssee nicht. Der wäre am liebsten nach dem Trojanischen Krieg auf direkten Wege nach Hause gefahren. Aber der Poseidon hat 10 Jahre versucht. Aber Poseidon ist ihm dazwischen gegrätscht, weil er dem Polyphem, seinen Sohn, das einzige Auge ausgestochen hat. Er wurde vom Zorn verfolgt von einigen Göttern. Die Götter waren sich nicht einig und einige waren für ihn, wie Pallas Athene, seine Schutzgöttin, andere war gegen ihn und das führte dazu, dass er eben nicht auf direkten Wege zu sich kam, sondern 10 Jahre durch die Fremde umherirren musste. Aber und dabei eben verschiedenste Verführungen unterlag, verschiedensten Gefahren ausgesetzt war, die alle interpretiert werden können, wenn man das als Parabel, als Metapher sieht, für die Verführung, die jeder in uns hat, die verschiedensten Begierden nach Lust, nach Reichtum, Drogen kommen auch drin vor, nach einer ganz anderen Welt etc. Und er widerstand denen alle. Seine Sehnsucht zurück, ich muss zurück, war stärker als all diese Versuchungen. Die letzte Station oder vorletzte Station versprach ihm Unsterblichkeit. Nein, er bekannte sich so, Mensch ist Sterben oder Sterben gehört zum Menschen und zum Menschen gehört die Freude auch an der Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit ist die Wurzel, Leben genießen zu können. Und ich bin ein Mensch und möchte ein Mensch bleiben und hat die Unsterblichkeit ausgeschlagen.
Also die Odyssee ist eben ein einziger Kampf. Er kämpft eben immer gegen die Versuchung, gegen das Schicksal, gegen den Willen der Götter. Und das wird eben schön auch sozusagen auf den letzten Metern noch mal exemplifiziert oder kommt das eben noch mal sehr klar zum Vorschein. Da muss er erst die Freier, die sich um seine Frau bewerben, muss er loswerden. Und dann geht der Kampf aber noch mal weiter, weil seine Frau erkennt ihn nicht wieder und ist eben wahnsinnig misstrauisch geworden. Sie ist natürlich in den letzten 20 Jahren zu einem sehr misstrauischen und auch sehr klugen. Also Penelope ist eine tolle Frau, die ist irre klug. Die spielt mit diesen Freiern und so, hält sie immer auf Distanz und so, aber will eben auch nicht, dass die dann eben da mit Gewalt vorgehen. Und sie sagt, okay, du sagst jetzt, du bist Odysseus, ich erinnere mich jetzt nicht mehr so richtig gut daran, das ist alles 20 Jahre her, beweis es mir. Und das ist für den Odysseus ist das schrecklich, jetzt steht er vor seiner Frau, ist da 20 Jahre auf dem Weg gewesen und dann sagt sie, ja, beweis es mir. Und das stelle ich mir eine furchtbare Situation vor. Und am Ende kann er dann eben erklären, wie das Ehebett gebaut ist. Und dann sagt er, okay,
genau.
Das ist wohl sein.
Und seine Penelope sagt ihm, ja, okay, gut, dann lasse ich durch meine Mitarbeiterin das Bett beziehen. Und da grätscht er rein. Nur einer wusste, dass das kein Bett ist, das man beziehen kann, sondern er hat es aus dem Stamm einer riesigen Eiche rausgeschnitzt, dass man sich so wie ein Übrigsbett beziehen konnte. Das wusste nur er und das vor Penelope wusste, wenn er das weiß, tatsächlich, er wusste es und dann war klar für Penelope, das muss er sein.
Mhm. Ja. Ich möchte nochmal zurück zu dieser Diskussion. Die Liebe ist das Motiv, er möchte zurück zu seiner Wurzel, in seine Heimat. Aber kann man nicht auch sagen, wenn nicht dieser Krieg um Troja gewesen wäre, wenn er nicht in den Krieg hätte ziehen müssen, wenn es nicht die Odyssee gegeben hätte, hätte er wahrscheinlich ein langweiliges Leben als Bürger geführt, der wahrscheinlich per se diesem Trieb nach Ursprung und Liebe von vornherein nachgegeben hätte, aber hätte eben all das nicht erlebt. Ist nicht da in gewisser Weise der Weg das Ziel und alles das, was er erlebt hat, war zwar hart und waren große Abenteuer, die zu bestehen waren, aber das macht auch so ein bisschen das Salz des Lebens aus oder das Salz in der Suppe aus?
Ja, also hätte es den Kampf um Troja nicht gegeben, dann hätte man wahrscheinlich, wäre Odysseus nicht Odysseus geworden. Das gehört schon sicherlich dazu, zu dieser Persönlichkeitsentwicklung auch. Von daher kann man da natürlich trefflich spekulieren, was aus ihm geworden wäre. Vermutlich ein weiser und gerechter Herrscher, aber jedenfalls nicht mit dem Nachruhm, den er dann sich erworben hat.
Ja, mir geht es einfach darum, vielleicht für sich zu akzeptieren, im Leben gibt es unschöne Abbiegungen, die einfach passieren und die aber letztlich sich ja auch als das Positive herausstellen können und Prüfungen, die man bestehen muss, die man für sich aber als positiv begreift, weil man eben darüber ein Leben à la Odysseus führen kann.
Also die Chinesen sagten, man wird erst mit 50 weise und es braucht eine Menge Lebenserfahrung. Und diesen Weg, den Homer da dem Odysseus vorschreibt, ist der normale Weg eines jeden Menschen. Du bist nicht mit 20 weise. Im Gegenteil, da hast du noch deine Ziele, du sprudelst noch, du möchtest noch ein Haus bauen, eine Frau erobern, eine Familie gründen und vermutlich noch Firmenchef werden. Das sind die Kampfjahre, das ist Troja, das ist wie hart im Raum stoßen sich die Dinge, ich will nicht sagen Krieg, aber das ist der Kampf, den man durchführen muss und erst wenn du den bestanden hast, hast du so viel Lebenserfahrung gesammelt, dass du zu dir selbst kommen kannst und dann möglicherweise in Genügsamkeit leben. Also wäre der Trojanische Krieg nicht ausgebrochen, wäre er wie andere Philosophen auch so auf Reisen gegangen, weil er war ja sehr neugierig. Also ist diese Neugier, das Wissen wollen, das Verstehen wollen, prägt ihn und das hätte ihn auch geprägt, wenn er zu Hause, er wäre nicht da am Herd geblieben, sondern er wäre wahrscheinlich rumgefahren und hätte als Kaufmann oder Freunde besucht oder wie auch immer oder sich an anderen Kriegen beteiligt oder eben einfach zu den Weisen in anderen Ländern gefahren und sie befragt, was ist das Wesen des Lebens und des menschlichen Lebens, wie werde ich glücklich und hätte dann da auf diesem Weg vielleicht ähnliche Abenteuer erdulden müssen. Also es gibt nicht Leben, wie Buddha sagt, ist Leiden, das ist etwas zugespitzt, aber es geht nicht ohne Leiden. Du wirst deine Enttäuschungen und deine Frustrationen machen. Aber diese können sehr lehrreich sein, wenn du verstehst, die Botschaften, die in Fehlern, die in Irrwegen liegen. Das ist sehr wichtig. Aus Leiden lernen, sagte dann später Aeschylus, der erste Tragiker. Also das gehört dazu und zeige mir den Menschen, der bis 40, 50 ohne Niederlagen durchs Leben kommt, ohne schlechte Stimmungen, ohne Frauen, die von ihm weggelaufen sind oder von denen er sich trennen musste. Oder das gibt es nicht.
Absolut, in dieser Richtung meine ich es. Und auch ergänzend das Unbekannte zu begrüßen oder zu umarmen, eben nicht nur im warmen, dem Mutterleib ähnlichen Glückszustand zu verharren, sondern zu sagen, ich muss wieder raus ins Unbekannte, ich muss was Neues ausprobieren. Das ist, finde ich, schon ein Motiv, was ich jetzt zumindest für mich da auch mitnehme. Mich würde noch ein anderes Motiv, Herr Wallwitz, interessieren, wie Sie das für sich begreifen. Ich finde, das Thema Gastfreundschaft kommt auch sehr stark rüber bei den Irrfahrten des Odysseus. Er wird immer wieder aufgenommen von Völkern, die ihn auch nicht kennen, die ihn, obwohl er völlig abgefrackt und nackt irgendwo strandet, wird er wieder aufgenommen und beherbergt, auch mit zum Teil kritischen Motiven wie bei Kalypso und Kirke, die ihn jetzt als Mann toll finden. Wie interpretieren Sie das für sich? Haben Sie für die Gastfreundschaft, ist das ein wichtiger Wert aus Ihrer Sicht?
Das ist sicherlich ein Wert, der in unserer modernen Zeit, insbesondere im Westen, sehr gelitten hat. Und das findet man in anderen Kulturen als noch sehr viel stärker ausgeprägt. Und die Gastfreundschaft in der Antike war ein hoher Wert und Odysseus hat da sich auch natürlich immer wieder hatte da was davon, aber er selber wäre wahrscheinlich auch lieber Gastgeber gewesen als Gast, der ja immer in so einer Situation war, wo er eben im Grunde Hilfe brauchte. Es ist natürlich auch immer dieses Angewiesensein auf das Wohlwollen von Fremden. Das ist ja etwas, was immer wieder passiert, wo man aber eben allgemein eigentlich, oder was eigentlich nicht eine Situation ist, in die man kommen möchte, dass man vom Wohlwollen von Fremden angewiesen ist. In dieser griechischen Kultur hat das gut funktioniert. Vielleicht hatte oder so ist einfach auch ein bisschen Glück bei den Leuten, an die er geraten ist. Aber das ist etwas, was uns heute eben durchaus auch immer mal wieder durch den Kopf gehen sollte, auch als Gesellschaft, auch als Land sozusagen, wie sehr will man vom Wohlwollen von Fremden abhängig sein. Ich meine, da als Ökonom und sozusagen Beobachter der politischen Szene geht mir dann natürlich als erstes durch den Kopf, aber das führt sehr weit weg von Odysseus, dass eben das deutsche Geschäftsmodell immer war, dass die Sicherheit, das machen die Amerikaner, die Energie, dafür sorgen die Russen und der Absatzmarkt, das sind die Chinesen. Und ja, da sind wir eben als Land doch sehr aufs Wohlwollen von anderen Ländern angewiesen. Vielleicht auch demnächst, muss man sagen, gewesen.
Man muss da neue Wege finden, wieder mit dieser Situation umzugehen. Aber ich denke auch, dass es jeder für sich selber ja auch, also einerseits sowas annehmen zu können in schwierigen Situationen, ist eine Kunst, finde ich, wenn man das dann mal braucht. Also diese Gastfreundschaft oder die Hilfe, aber auch es selber im Kopf zu haben, dass man da auch eine Verpflichtung hat, jemandem zu helfen, wenn er in Schwierigkeiten oder in Not eben ist, ne?
Genau, also man darf das natürlich auch nicht übertreiben mit dem Inanspruchnehmen von Gastfreundschaft.
Gleich zwei Bemerkungen dazu. Also wir kennen das Wort ja Xenophobie, also die Angst vor Fremden. Aber da steckt das Wort fremder Gast drin, das griechische Wort. Der Gast stand in Griechenland unter dem Schutz des Zeus. Unter dem direkten Schutz des Zeus. Daher kommt diese große Gastfreundschaft. Man durfte dem Gast nichts antun. Und das kommt hier auch zwei, dreimal in der Odyssee zur Sprache. Deshalb hat er sich auf den Weg gemacht, die großen Fußstapfen zu verfolgen und den zu sehen, auch in der Hoffnung, dass der auch an Zeus glaubt und wen er immer da auch antrifft, dass der ihn als Gastfreund aufnehmen wird. Das kam dann ganz anders. Aber es war ein ganz, ganz großer Wert. Sollte man sich daran erinnern, dass dieses Wort Xenophobie eigentlich aus dem Gegenteil herkommt, aus einer göttlich geschützten Gebot der Gastfreundschaft. Und der Aspekt, dass man dem ausgeliefert ist oder den manchmal diese Hilfe oder braucht auch zum Überleben, da steckt das eben drin. Der Mensch ist ein gemeinschaftsbildendes Wesen, Zoon Politikon, Aristoteles. Er braucht Gemeinschaft. Es ist Hybris zu glauben, wir könnten uns allein gegen alle Mächte und ohne Freunde durchsetzen. Die Vorstellung der Freundschaft, der Verbundenheit war, wie auch bei Odysseus, und das Wort fällt da, mit Demut verbunden, mit der Einsicht, ich werde nicht alles alleine schaffen. Ich bin auch angewiesen auf Freunde, auf liebende Gefährten und sonst kommt man nicht durch. Und das ist eine Beschränkung, die steckt in dem Erkenne dich selbst drin. Vergiss nie, dass du ein sterbliches Wesen bist, einem mächtigen Schicksal ausgesetzt, dass du nicht alles verstehst, dass du nicht alles weißt und dass du auch nicht alles beherrschst. Die Unverfügbarkeit reicht da in das Leben hinein.
Letztlich ist er ja auch nicht alleine nach Ithaka zurückgekommen, sondern musste sich fahren lassen, ne? Also wurde gebracht sozusagen.
Von den Phäaken.
Richtig.
Die schwer dafür bestraft worden sind vom Poseidon, der letzte Rache, die auf der Rückfahrt sind sie in einen Fels versteinert worden. Tief schlafend kommt er zu sich. Also man erwacht dann plötzlich, wenn du zu dir selbst gekommen bist, nach all den Wirrungen, erwachst du auf der Insel, eine wunderschöne Stelle, der Odyssee. Und was passiert? Du erkennst dein Land nicht. Du erkennst gar nicht, woher du gekommen bist. Warum? Ja, weil du ein anderer geworden bist, weil du ganz tief in deine Mitte gekommen bist. Ist das, was du als 20-Jähriger noch als deine Welt verstanden hast, erst einmal gar nicht verstehst. Du bist an den Grund noch tiefer gekommen. Und dann erscheint Pallas Athene, die Göttin der Weisheit. Und auch da ist wunderbarer Dialog. Und Odysseus sagt, wo warst du denn? 20 Jahre litt ich von einem Unglück ins andere. Wo warst du denn? Und dann sagt Pallas, ich stand die ganze Zeit neben dir. Du hast mich aber nicht erkannt. So ist es. die Weisheit ist eigentlich da. Die ist eigentlich, die könnten sie auch so mit als 20-Jährige begreifen und bis zu einem gewissen Grade begreifen wir sie auch da. Aber wir erkennen sie häufig nicht. Und da sagt Odysseus auch, ja, du hast so viele Gewänder, dich kann man ja so gar nicht erkennen, du veränderst ständig deine Gestalt. Jetzt sieht er sie aber und dann und jetzt erkennt er sie und dann bereitet sie ihm auf die letzte Schlacht vor. Ist eigentlich gar nicht die letzte, sondern nachdem er die Freier besiegt hat und endlich sein Ithaka wieder erobert hat. Die Freier stehen natürlich für den Rest noch von Begierden in seiner Seele, der immer noch überwunden werden muss, um dann in den Armen der Liebe, der Familie, diese wirkliche Geborgenheit zu finden. Und dann gibt es dieses merkwürdige letzte Ende. Das ist immer noch nicht das Ende. Er muss noch einem Gebot des Theresias Genüge tun, den ihm da, glaube ich, vor Troja gesagt hat, wenn du mal nach Hause kommst, ist dein Job noch nicht beendet. Du musst noch so weit gehen, bis du nur noch Sand findest und dort musst du dein Ruder in den Sand stecken, als Opfergabe für den Gott, der dich errettet hat und dann erst ist dein Schicksal erfüllt. Und das macht er auch. Wie es dann aber weiter da endet, erst die Geschichte, ganz merkwürdiges Ende, habe ich bis heute noch nichts. Genau. Aber vielleicht will er Homer nur sagen, es hört nicht auf, es hört nie auf. Selbst wenn du in deiner Geborgenheit bist, geht das Leben weiter. Du bist immer noch unterwegs. Es gibt eigentlich so kein... Naja, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich werde noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich hoffe, ich lebe noch so lange, dass ich auch diesen letzten Schluss aufschlüsseln kann.
Das bringt mich zu meiner letzten Frage jetzt zur Odyssee. Herr Wallwitz, und das ist ja auch was für Investoren besonders wichtig ist, das Thema Geduld und Durchhaltevermögen. Das ist ja das, was Odysseus auszeichnet. Er gibt nicht auf. 20 Jahre ist er unterwegs, um dann irgendwann ans Ziel zu kommen. Ist das was in Ihrem Job, aber vielleicht ja auch in Ihrem privaten Leben eine wichtige Fähigkeit ist, die Sie kultivieren?
Naja, es gibt natürlich an den Finanzmärkten wie überhaupt im Leben und die Finanzmärkte sind in vieler Hinsicht einfach nur ein Spiegel des Lebens da draußen, gibt es natürlich viel Zufälle. Ne? Man kann Glück haben oder man kann auch Pech haben und das sind auch Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Und was man aber kontrollieren kann, ist so gewiss der Prozess. Ne? Man kann nicht unbedingt das Ergebnis kontrollieren, weil das ist im Zweifelsfall überlagert von Zufällen. Aber den Prozess kann man kontrollieren. Und dann, und da kommt der Mathematiker, wenn ich einfach nur lange genug dabei habe und Geduld genug habe, dann wird sich sozusagen die richtige Entscheidung auch irgendwann durchsetzen und der richtige Prozess. Das ist einfach sozusagen das Gesetz der großen Zahl. Wenn ich die Dinge im Prinzip richtig mache, wird es nicht jedes Mal gelingen, aber per Saldo nach der langen Zeit, nach der Erduldung von 20 Jahren vom Schicksal hin und her geworfen sein, wird dann eben am Ende doch das gute Resultat herauskommen. Und das ist etwas, was an der Börse eben, wo viele dran scheitern, muss man auch sagen, die sich dann eben einfach denken, Mensch, jetzt KI, das neue Ding, da muss ich jetzt alles drauf setzen. Und das, die sozusagen bei jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, eben sich hinten ranhängen, weil es natürlich auch das Naheliegende ist, die fallen halt irgendwann rechts und links runter vom Wagen. Von daher ist das eben eine schöne Parabel eben auch für das Dasein an den Finanzmärkten, wo der Prozess am Ende das Entscheidende ist. Und die vielen kleinen Wetten, wenn 60% von denen aufgehen, hat man am Ende Geld verdient, aber man wird eben niemals 100% erreichen.
Und so ähnlich ist es im Leben ja auch, ne?
So ist das Leben.
Also insofern, das ist meine Abschlussfrage an dich, Albert. Sprechen wir da jetzt über Homer als einen großen Philosophen oder als einen großen Schriftsteller? Ist das Philosophie oder ist das jetzt Literatur Interpretation, die wir heute betrieben haben?
Ich denke, es ist beides. Also die Philosophie war ja noch nicht so richtig entstanden. Homer steht am Anfang der abendländischen Literatur, 8. Jahrhundert wahrscheinlich.
Vor Christus.
Das war, ja, wie Karl Jaspers gesagt hat, das war vor der Achsenzeit. Das war eine Zeit, wo man sich die Welt mit Mythen erklärt hat. Aber man hat sie sich auch erklärt und man hat sie gut oder schlechter erklärt. Und er hat sie sehr gut getroffen, sehr gut geklärt. Und da würde ich sagen, ist er dann Philosoph. Achsenzeit heißt, dann ist das Denken vom mythischen Denken über zum Rationalen gekommen. Mhm. Und da ist es die Geburtsstunde der Philosophie. Übrigens in allen Kulturen, hat Jaspers behauptet. Und insofern gehört er noch der mythischen Epoche an. Aber es war für die Griechen schon die Enzyklopädie der Weisheit. Und das ist es sie auch bis zum heutigen Tage in insofern ist es für mich ein wahrer Lebensphilosoph und einer der ganz, ganz großen. Vielleicht kann ich zum Abschluss nur zwei kleine Häppchen unseren Zuhörern mitgeben, um das zu einfache Sätze scheinen es zu sein, aber ich finde, sie haben eine große Tiefe. Einmal heißt es, sagt Odysseus, drum erhebe sich nimmer ein Mensch und frevle nimmer gegen die Götter, sondern genieße, was ihm die Götter bescheren, in Demut. Das ist ein wichtiger Grundsatz gegen die Hybris. Niemals erhebe dich über andere Menschen und gegen die Götter und genieße, was die Götter dir schenken. In Demut, also in Bescheidenheit, zu wissen, dass es ein Geschenk ist, auf das ich keinen Anspruch habe. Und ein anderer Satz, den ich sehr schön finde, nur von uns, sagt Zeus dann mal, nur von uns, wie sie die Sterblichen schreien, kommt alles übel. Und dennoch schaffen die Toren sich selbst, dem Schicksal entgegen ihr Elend. Also ganz tiefe Weise, wir sind für unser Leiden selbst verantwortlich, nicht das Schicksal. Es kann noch so schlimm kommen, du kannst aus allem noch irgendwie dich und deine Seele und deine Identität retten und du kannst noch aus allem was machen, wie Viktor Frankl gesagt hat, aus jeder Katastrophe einen Triumph machen und das nicht alles auf das Schicksal oder auf die Götter schieben, sondern wir haben das Schicksal in unserer Hand. 200 Jahre später sagte der Philosoph, das drückte das philosophisch aus, Heraklit, Ethos Anthropodaimon, der Charakter ist das Schicksal des Menschen. Unser Charakter ist unser Schicksal. Nicht, was da draußen reinbricht, aber was ich damit mache, wie ich damit umgehe, das erzeugt die Gefühle in uns, die entweder Glück sind oder Unglück sind. Und deshalb, und damit will ich abschließen, sagte ein Philosoph, für den Weisen, und Odysseus gehörte dazu, gibt es eigentlich kein Übel, weil aus allem etwas machen kann.
Und ich verstehe Odysseus auch als, du hattest ihn vorhin als der große Dulder bezeichnet oder so wird er bezeichnet. Ich glaube, da war er auch so ein Vorläufer der Stoiker, oder?
Ja, unbedingt, ja. Und auch der Selbstbeherrschung, dass wir, wenn wir unser Leben führen, wenn wir uns selbst beherrschen müssen, unsere Triebe, denn wie ist die Stelle? Er pocht sich an das Herz, er spricht zu sich selbst, zu seinen eigenen Betrieben. Dulde, o Herz, dulde, schon größeres Leid hast du erduldet. Das sagt er sich in einer wunderschönen Stelle. Und die wird einmal sogar wiederholt, an einer anderen kommt es nochmal vor, wo er eine tiefe Schmach, die man sich gar nicht vorstellen kann, erlebt. Aber sich zurückhält, nicht rausplatzt, nicht sofort reagiert, obgleich er ein starker und großer Held. Er erduldet die Erniedrigung, weil er weiß, nur so kommt er zu seinem Ziel. Es ging da um eine Szene bei den Freiern, wo er in seinem eigenen Haus mit einem Knochen von einem Wildschwein an den Kopf geworfen bekommt von einem der Freier, die nicht wussten, dass das der Odysseus ist. Und er gewaltig, den hätte er noch fertig machen können, aber da waren noch 50 andere Freier. Er musste stillhalten, genauso wie ihn in der Höhle des Polyphem, um mit einer richtigen Strategie sein Ziel zu erreichen und jetzt nicht sich und seine Begierden, seine Impulse, Affektsteuerung heißt das dann später bei den Stoikern. Das ist das Wichtige. Handle nicht nach deinen Effekten. Bauchgefühl ist etwas anderes, sondern lass die Ratio drüber gehen und was du dann für das Richtige und Gute hältst, danach sollst du handeln. Dann kommst du an dein Ziel und so ist er dann auch in den Armen von Penelope wieder gelandet.
Sehr gut. Und wir sind auch am Ziel von unserem Podcast. einiges an Erkenntnis gewinnen. Ganz herzlichen Dank, Herr von Wallwitz. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Sehr inspirierende Diskussion, fand ich.
Vielen Dank, ja.
Und ganz im Sinne von Odysseus schlage ich vor, Albert, die Möglichkeit, was sich da also am Wegrand so ergibt, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben da diesen ganz hervorragenden Cappuccino, den wir schon getrunken haben. Da, wenn wir uns nochmal an der Kaffeemaschine einen ziehen können, dann wäre das für mich der perfekte Abschluss dieser Odyssee in die Maximilianstraße.
Cappuccino geht immer.
Sehr gut. Also danke euch und Ihnen. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com